Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Heute sprechen wir über das beherrschende Thema der vergangenen Monate im Gesundheitswesen, die Reform von Finanzierung und Steuerung und die Pläne zwischen Bundesländern und Krankenkassen. Zweimal im Jahr machen wir das mit den Personen, die für die Bundesländer in der Umsetzung in den nächsten Monaten eine zentrale Rolle spielen, nämlich jeweils mit dem Vorsitz, mit der Vorsitzenden in der Landeshauptleutekonferenz beziehungsweise in der Landesgesundheitsreferentinnenkonferenz in diesem konkreten Fall. Im zweiten Halbjahr 2026 ist das Vorarlberg und die dortige Landesrätin für Gesundheit, Soziales, Pflege und Sport, Martina Rüscher, steht damit ihren Ressortkolleginnen in den nächsten Bundesländern vor. Ich danke herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch und ich entschuldige mich dafür, dass ich Vorarlberg als Wiener kaum richtig aussprechen kann.
Ich freue mich sehr, danke für die Einladung und ja, wir haben ja noch viel Zeit im nächsten halben Jahr, das zu üben.
Beginn sehen wir uns immer ein paar Fakten in dem Podcast an. Im Rahmen der Reformpartnerschaft wollen Bund, Länder, Gemeinden und auch die Krankenversicherungen das Gesundheitswesen neu aufstellen. Bis zum Sommer wollte man Lösungen präsentieren. Dann hieß es, naja, das könnte auch Herbst werden. Die Gräben sind aber tief, hört man generell entfallen in Österreich bei den Gesundheitsausgaben, aber rund 51% auf die Länder und Gemeinden. Und von den Ausgaben der Länder und Gemeinden selber ist Gesundheit der zahlenmäßig bedeutendste Bereich mit fast 27% der gesamten Ausgaben, die in diesen Bereich fließen.
Sehr geehrte Frau Landesrätin, steigen wir gleich sehr konkret ein. Die duale Finanzierung zwischen Krankenkassen und Ländern gilt seit Jahren als eines der wesentlichen Probleme im Gesundheitswesen. Jeder Akteur versucht, Belastungen möglichst in den jeweils anderen Sektor auszulagern, sagt uns der Fiskalratspräsident Professor Christoph Badelt, und er fordert eine Finanzierung aus einer Hand. Meine Frage an Sie: Sind Sie auch für eine Finanzierung aus einer Hand, beziehungsweise wer soll diese Hand an dem Leib haben? Sind Sie eher in der Fraktion Ihres Parteikollegen Anton Mattle mit dem Vorrang Bundesländer oder sind Sie Fraktion Ihrer Parteikollegin Caroline Edtstadler mit den Spitälern beim Bund?
Ja, also einleitend ist zu sagen, dass diese Patientenverschiebung zwischen den beiden Sektoren grundsätzlich nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten ist. Das heißt, ja, ich bin für die Finanzierung aus einer Hand. Zumindest muss es uns gelingen, die Finanzflüsse so zusammenzuführen, dass wir die Patientensteuerung aus einer Hand denken. Egal ob in der Primärversorgung, also beim Hausarzt, bei der Hausärztin, Primärversorgungseinheit, was auch immer, auch Gynäkologie, Zahn, Pädiatrie zählen wir zur Primärversorgung. In der Sekundärversorgung, das heißt im fachärztlichen Bereich, das ja derzeit beides in der Hand der Sozialversicherung ist, in der Selbstverwaltung. Und die dritte Ebene, dann die Spitalsfinanzierung mit den Fachambulanzen, stationärer und tagesklinischen Versorgung dort. Wenn es uns nicht gelingt, ich bin jetzt seit fast 14 Jahren in der Landespolitik und höre schon lange den Wunsch nach der Finanzierung aus einer Hand. Wenn es uns nicht gelingt, das in der Reform, das ist so ein tiefgreifender Einschnitt, das umzusetzen, dann müssen wir Strukturen entwickeln, dass uns das jeweils in den Regionen oder Bundesländern gelingt. Und wir haben bei uns einen ersten Versuch gestartet. Wir haben gemeinsam mit der Sozialversicherung eine eigene GmbH gegründet, die Gesundheit Vorarlberg GmbH, und möchten dort zum Beispiel die Patientensteuerung gemeinsam denken. Das heißt, wenn es schon nicht von oben herab aus einem Fluss kommt, führen wir es im Bundesland zusammen. Ich persönlich bin völlig offen, ob wir diese Zusammenführung auf Bundesländerebene machen, wie Anton Mattle das vorschlägt, ob wir Regionen gestalten. Das könnte ich mir persönlich auch gut vorstellen, vielleicht auch auf freiwilliger Basis, dass Bundesländer zusammenarbeiten können. Wir tun uns da leichter, denn wir haben nur ein angrenzendes Bundesland. Oberösterreich tut sich da schwerer, oder? Mit mehreren Nachbarbundesländern, mit wem soll sie denn zusammengehen? Oder ob wir alles zentralisieren auf das Wiener Parkett. Das höre ich sehr oft in sehr vielen Diskussionen. Nur dieser damit verbundene Wunsch, dann ist alles gut, diese Antwort sehe ich nicht durch die Zentralisierung. Weil wir haben derzeit ein Minus von rund 7 Milliarden Euro in den österreichischen Spitälern. In der Sozialversicherung hören wir ja gute Botschaften, dass das Minus steigt von unter 1 Milliarde schon auf jetzt nur mehr, glaube ich, 150 Millionen. Aber nur dieses Minus irgendwo anders hinzuschieben und zu denken, die können das dann besser, das ist ja auch eine vergebene Hoffnung. Also es braucht schon die gemeinsamen Strukturen.
Jetzt muss ich gleich nachfragen, gibt es überhaupt die Kapazität beim Bund, all das zu zentralisieren?
Ja, wahrscheinlich aus heutiger Sicht nicht. Wobei wir sagen müssen, dort, wo es hin soll, müssen auch die Ressourcen landen. Sowohl die finanziellen Ressourcen als auch die Planungsressourcen. Und wir haben ja schon auch auf Bundesebene derzeit mit dem österreichischen Strukturplan Gesundheit ein Modell, wie wir die ambulante und stationäre Versorgung in Österreich planen. Das heißt, da gibt es eine bestehende Struktur, es gibt die Bundeszielsteuerung, die können wir mit mehr Kraft ausstatten, wenn wir das gemeinsam wollen und dann auch gemeinsam in eine bessere Steuerung gehen. Was aus meiner Sicht gar nicht geht, es ist, wenn jedes Bundesland oder sogar Region für sich selber versucht, Gesundheit zu planen. Wir sind eh schon ein kleines Land als Österreich. Wenn wir es nicht schaffen, uns zusammenzutun und Kräfte zu bündeln, dann geht das nicht. Also mehr Ressourcen wird es brauchen, aber wir haben schon gute Strukturen, auf denen man aufbauen kann. Es braucht heute die Bereitschaft von allen, auch etwas loszulassen und die Bereitschaft von den anderen, das anzunehmen und dann auch zu tun und auch die Finanzierung dafür zu übernehmen. Weil was wir ein bisschen vermissen als Länder ist ja, dass man sehr wohl über Strukturen diskutiert, aber nicht über die Finanzflüsse dahinter. Und auch da brauchen wir die Konsolidierung.
Jetzt sagt der Fiskalrat, dass die Demografie, die ja immer als einer der Treiber auch genannt wird, eigentlich nur zu 40% für den Kostenanstieg im Gesundheitswesen verantwortlich ist. Das deckt sich auch mit EU-Studien. Motor ist vor allem der medizinische Fortschritt. Und das sieht man auch in den Zahlen des Rechnungshofes, in dem jüngsten Rechnungshofsbericht. Wenn man die Spitäler betrachtet, die stationären Aufenthalte sind zwischen 2014 und 2024 demnach um 22% gesunken. Die Belagstage sind um 19% gesunken. Die Zahl der Betten ist um 13% gesunken. Aber die Kosten je Belagstag sind um 92% gestiegen. Ist es angesichts solcher Zahlen überhaupt noch attraktiv für ein Bundesland oder für wen auch immer Spitalseigentümer zu sein?
Ich glaube, es hat weniger was mit einer Frage der Attraktivität zu tun, sondern wir haben eine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Und dieser Aufgabe müssen wir uns stellen. Und wenn wir alleine in unserem Bundesland die Ausgaben im Landesbudget für Gesundheit, Soziales und Bildung zusammennehmen, dann sind das 2/3 des gesamten Landesbudgets. Das heißt, es hat auch einen hohen Stellenwert aus unserer Sicht. Wir sind nahe am Bürger, an der Bürgerin und haben diese Aufgabe einfach zu übernehmen. Sie muss effizient organisiert werden, effizienter als heute. Wir haben ja in Österreich eines der teuersten Systeme, aber nicht die beste Qualität, wenn man die Anzahl der gesunden Lebensjahre mit anderen Staaten in Europa vergleicht. Wir investieren zumindest aus meiner Sicht zu wenig in die Prävention, zu viel in die Reparaturmedizin. Und diese Kostenanstiege, die muss man auch die Zahlen muss man ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil ja zum Beispiel auch die Corona-Jahre mit hineinfließen, wo wir ganz andere Belagssysteme hatten, einmal zumindest 2 Jahre alles durcheinander gewürfelt. Aber klar ist, wir haben einen starken Trend zur Ambulantisierung. Weniger Betten, das ist das klare Ziel. Mehr tagesklinische Angebote, mehr ambulante Angebote auch in den Spitälern, um der Medizin gerecht zu werden. Also wir haben 3 große Trends aus meiner Sicht. Das ist die Demografie, mehr Patientinnen und Patienten zur Versorgung, weniger Fachkräfte, die kommen in Zukunft. Der zweite Trend ist die Ambulantisierung, mehr Frequenz, die uns erwartet. Und das dritte ist mehr Spezialisierung. Das heißt, wir haben zwar mehr Köpfe in den Teams, aber wir haben nicht mehr den einen Internisten, der alles operieren kann, sondern wir haben 10 verschiedene Internisten, die sich auf ihr Fachgebiet spezialisiert haben. Und das bedeutet auch wiederum mehr Köpfe. Da bin ich ein bisschen wieder bei der Demografie. Und dann noch so Trends wie flexible Arbeitszeitmodelle, lebensphasengerecht, mehr Teilzeitarbeit, mehr Wunsch nach Teilzeitarbeit, dem wir auch gerecht werden müssen, weil wir sonst einfach die Mitarbeitenden nicht haben. Das heißt, wir sind gefordert, schlanke, effiziente und effektive Strukturen aufzubauen. Und dazu gehört es aus meiner Sicht, Fachkräfte zu bündeln, Angebote zusammenzuführen, weg von der wohnortnahen Versorgung hin zur hochqualitativen Versorgung, aber die gesichert für alle Bürgerinnen und Bürger im Bundesland. Und jetzt sind wir zwar sehr gefordert durch diese Situationen und auch durch die finanzielle Situation, dass wir als Länder höhere Ausgaben haben durch vor allem die Inflation der vergangenen Jahre, aber gleichzeitig weniger Einnahmen. Andererseits haben wir dadurch auch die Kraft, jetzt Reformen wirklich umzusetzen. Also, und wenn wir diese Chance jetzt nicht nützen, dann haben wir eine große Möglichkeit auch verpasst.
Aber was hilft das ganze Umplanen, wenn die wesentlichen Kosten Personalkosten im Spital sind?
Ja, bei uns sind die Personalkosten, machen ungefähr 63% aus der Gesamtkosten. Der zweite große Kostenblock sind dann die Medikamente, die eine extreme Explosion haben. Das muss man wirklich sagen. Allein die onkologischen Medikamente. Früher hat ein Medikament 4.000 Euro pro Dosis gekostet, wenn man eine Krebserkrankung gelitten hat. Mit dem Ergebnis, alle wurden gleich behandelt, jedem sind die Haare ausgefallen und nur wenige haben die Chance gehabt, das auch wirklich zu überleben. Jetzt sind wir in der personalisierten Medizin auf die Person zugeschnitten. Das heißt, die Kosten haben sich natürlich extrem verteuert. Wir sind bei mehreren 100.000 Euro pro Patient, was eine Erkrankung für einen Patienten an Ressourcen benötigt. Wir möchten das anbieten, aber wir müssen das straffer organisieren bei uns. Das heißt, die Personalkosten fordern uns, das ist klar. Wir haben aber mehrere Kostendrucksituationen und egal, wer das organisiert, auch wenn es zentral auf Bundesebene organisiert ist, sind diese Kosten zu zahlen. Was wir aber sichern müssen, ist, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, dass wir die effizient einsetzen. Zum Beispiel, wir haben bei uns zwei Spitäler, die sind 10 Minuten voneinander entfernt mit ungefähr deckungsgleichen Inhalten und Fachabteilungen. Beide müssen aber 24 Stunden, 7 Tage die Woche ihr Personal vorhalten. Jetzt haben wir einen Abtausch. Das eine Haus übernimmt bei uns ein Eltern-Kind-Zentrum mit Gynäkologie und Pädiatrie, das andere Haus die Orthopädie-Traumatologie. Und somit schaffe ich es, die Personalpools, die wir haben, zusammenzuführen an einen Standort und damit bessere Dienstplansicherheit sicherstellen zu können und mehr die Wünsche nach Spezialisierung und Arbeitszeitmodellen auch erfüllen zu können. Also wir müssen in der Struktur effizienter werden. Da spreche ich aber noch gar nicht vom gesamten Bereich der ambulanten Versorgung, was die kassenärztliche Versorgung und die Wahlarztversorgung anbelangt. Auch dort geht richtig viel Ressource hin, wo wir schon einen kritischen Blick hinwerfen müssen, wie viel ist dort wirklich versorgungsrelevant.
Frau Landesrätin, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist, Szenarien mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit zu multiplizieren. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass wir heuer noch eine Lösung sehen?
Ja, ist eine wirklich spannende Frage. Ich kann es nicht beantworten. Aus meiner Sicht haben wir so gute Chancen wie noch nie, weil wir in einer hohen Drucksituation sind und wir nicht einfach so weitermachen können. Weder von den Ergebnissen, noch ist unsere Gesundheitsversorgung, die ist zwar ausgezeichnet, man muss wirklich sagen, wir leben in einem Staat mit einer wirklich sehr guten Gesundheitsversorgung. Wir haben aber natürlich auch Druckpunkte, teilweise zu lange Wartezeiten. Aber wenn bei uns jemand einen Unfall hat, dann ist diese Rettungskette wirklich hervorragend organisiert und man ist in wenigen oder in sehr kurzer Zeit von der Rettungsorganisation bis zum OP-Tisch versorgt. Wir haben einen hohen Standard. Wir müssen teilweise auch einen Schritt zurückgehen. Wir müssen auch als Politik den Mut haben zu sagen, Leute, wir haben begrenzte Ressourcen. Es ist eine wertvolle Ressource, die wir miteinander finanzieren. Und wir müssen da gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir das effizient aufstellen, das System. Das heißt, es wird sich etwas verändern. Und wenn wir diese Kraft jetzt nicht nutzen, dann haben wir auch eine wichtige Chance verpasst. Also aus meiner Sicht sind die Chancen so groß wie noch nie. Ich traue mich, ich bin gegen das Wetten, weil ich ja für die psychosoziale Versorgung zuständig bin, gebe also keine Wettquote ab. Aber eine sehr gute Ausgangsposition im Vergleich zu früheren Jahren. Wobei wir, glaube ich, auch nicht alles dasselbe dahinter verstehen. Weil ich denke, oft, wenn ich so Diskussionen verfolge, dann ist für den einen immer der eine Wunsch, endlich alles zentral aus einer Hand, sage ich mal, von Wien aus zu planen. Und dann ist alles gut. Und da ist ja noch lange nicht alles gut. Also diese Hoffnungen quasi mit einem solchen Schritt werden alle Probleme erledigt. Das ist ja nicht so. Wir müssen tiefer hinein, mehr in die Details, mehr Kooperation, bessere Patientenlenkung, effiziente Strukturen und sehr viel für ins Personal investieren, sowohl in die Ausbildung als auch in die Mitarbeiterbindung dann. Und das sind parallel Bausteine, die wir alle parallel zu bearbeiten haben.
Bei den 63% wird es also nicht bleiben.
Personal? Ja, werden wir sehen, wie viel wir in Zukunft haben. Es ist ja der Gesamtanteil des gesamten Budgets. Ja, ich hoffe, dass wir jedenfalls das Personal halten können, das wir haben. Wir werden mehr Köpfe brauchen, die allerdings wiederum in Teilzeit arbeiten. Also ich nehme an, dass der Prozentbereich ungefähr bei dem bleiben wird. Es wird sich nur das Killrate nichts deutlich verändern, dass wir die Fachkräfte auch so arbeiten lassen, wie sie ausgebildet sind. Und da werden schon auch noch einige Berufsgruppen einen Schritt aufeinander zugehen müssen.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Jetzt ist viel von dem, was Sie sagen, ja nicht neu. Das wird seit Jahren diskutiert. Der Rechnungshof hat in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 22 entsprechende Berichte auch vorgelegt. Im jüngsten Bericht ist es ähnlich. Da fordert er eine bessere Erhebung und Nutzung von Daten, eine bessere Versorgungsplanung, Planung des Personalbedarfs, Steuerung und Ausbildung, Qualitätssicherung und auch Transparentmachung der Ergebnisse, wenn ich das so aufliste, bessere Patientensteuerung, auch, weil Sie das angeschnitten haben, eine Festlegung der Standorte und Ausgestaltung der Strukturen, aber auch eine Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, wie das in Zukunft aussehen wird. Wenn ich mir das jetzt durchlese, so als Liste vom Rechnungshof, ist das nicht auch eine Bankrotterklärung an die Verantwortlichen? Es gibt keine Daten, keine Steuerung, keine Qualitätssicherung und keine Zukunftsplanung.
Ja, wenn man es überspitzt formulieren will, dann ist da ein Kern von Wahrheit drin, aber natürlich auch sehr überspitzt nur formuliert. Wir haben Daten, wir haben eine Gesundheitsplanung und es passieren ja laufend viele Schritte. Wir müssen in allen diesen Bereichen stärker werden. Wir brauchen klarere, effizientere Planungsprozesse und wir müssen die Prozesse und Strukturen und die unterschiedlichen Sektoren miteinander denken und planen. Und da haben wir immer einen Schutz des eigenen Bereichs. Das spüren wir. Sozialversicherung versucht, neue Aufgaben abzuwehren. Wenn sie sagen, wenn wir nicht das Geld mitgeschenkt bekommen, dann können wir die Aufgabe nicht übernehmen. Die Spitäler sagen, wir haben einen hohen Druck, die Fachambulanzen müssen sehr viel an Arbeitszeit abdecken, wenn der niedergelassene Bereich nicht funktioniert. Hohe Trends. Also wir sitzen alles im selben Boot. Und es nützt uns gar nichts, wenn wir uns gegenseitig immer ausrichten, was der andere gerade falsch macht. Also was wir endlich brauchen, ist ein Miteinander an den Tisch sitzen und sagen, wie organisieren wir das System der Zukunft? Und da haben wir wiederum im Moment eine sehr gute Ausgangsposition. Wir haben eine Gesundheitsberufeplanung, die erstmalig auch Landeskompetenz ist, oder die Länder haben auch den Auftrag des Bundes bekommen, in die Gesundheitsberufeplanung einzusteigen und es eben nicht irgendjemand zu überlassen, dass wir wohl in Zukunft genügend Ärzte und Pflegefachkräfte haben. Haben wir ja umgesetzt und auch gemacht. Wir sehen in Vorarlberg zum Beispiel, dass wir endlich auch mit allen Pflegebedarfsprognosen wissen, dass wir 2035 ausreichend Pflegefachkräfte haben, wenn wir unsere Aufgaben jetzt erledigen, Skill Grade Mix und so weiter. Bezüglich der Daten, da sehe ich noch den größten Missstand bei uns. Wir haben zwar eine sehr gute Ausgangsbasis mit Elga, aber das ist ja nur eine große Datenbank, wo einige Daten liegen. Ein großer Teil der Daten liegt ja auch direkt bei der Sozialversicherung. Wir nutzen diese Daten zu wenig. Wir müssen stärker in die gemeinsame Steuerung. Und aus meiner Sicht ist das ICAT-System ein sehr, sehr gutes, aber wir haben auch eine ID Austria. Wir sollten es auch schaffen, dass die ID Austria genau gleich zu Gesundheitsleistungen befähigt und das ermöglicht und dass diese Daten aber dann alle aus einer Hand oder in einer Hand liegen und von den wesentlichen Systempartnern verwendet werden können für die Primärverwendung, auch für die Sekundärforschung etc. Also Aufgaben, an denen scheitert es nicht, dass wir alle immer wieder dieselben Aufgaben bekommen und wir es schon langsam müde sind, ist auch klar. Ich glaube, es passiert auch vieles, was zu wenig gesehen wird. Und es liegen zu viele einfache Lösungsansätze auf dem Tisch, die solche Scheinlösungen sind, die es am Schluss nicht sind. Und die sagen, wenn nicht alle endlich, keine Ahnung, alle Spitäler zerschlagen und ein einzelnes großes Haus bauen in einem Bundesland, dann wird das nie funktionieren. Das ist eine Annahme, die einfach so auch nicht korrekt ist. Oder wenn wir alles zentralisieren in eine Hand, dann sind alle Probleme gut, wie vorhin gesagt. Das wird auch nicht funktionieren. Wir brauchen schon eine vertiefte Draufsicht. Das fordere ich auch ein, auch von Personen, die das kommentieren, die das begleiten. Auch ein Rechnungshof ist da ja auch sehr ein sehr guter Begleiter für uns. Wir haben da sehr wertvolle Empfehlungen immer wieder, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene. Aber es braucht auch die Bereitschaft der Systempartner, jetzt endlich die eigenen Pfründe einen Schritt zurückzustellen und gemeinsam sich hinzusetzen und gemeinsam zu planen. Wir bringen die Bereitschaft jedenfalls mit. Ich merke schon, dass eine hohe finanzielle Anspannung dazu führt, dass jeder noch mehr seine eigenen Töpfe schützt. Andererseits müssen wir es jetzt umdrehen und sagen, okay, weil wir alle das so nicht mehr weiter finanzieren können, müssen wir schauen, dass unser System effizienter und effektiver wird. Also ja, es ist eine gemeinsame Aufgabe, die ist nicht vorbei mit drei Empfehlungen, wenn uns die irgendjemand sagt, man muss es einfach tun.
Interessant. Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich
damit? Du, hier Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, wir. Und deswegen heißt es ja in unserem Mitmedia-Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite, bitte.
Frau Landesrätin, wem gehören denn meine Gesundheitsdaten? Sie haben über Gesundheitsdaten gesprochen. Also wenn tatsächlich es darum geht, Primär- und Sekundärdaten zu nutzen, wem gehören die eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Primär gehören die eigenen Daten immer der Person, oder? Die Frage ist, wo liegen die Daten und wer hat die Erlaubnis, mit diesen Daten zu arbeiten? Derzeit haben wir mehrere Systeme, die nebeneinander Daten horten und sich netterweise vielleicht Zugriff erlauben oder zumindest Auswertungen, Zugriff auf ein Auswertungsportal sich ermöglichen. Was wir brauchen, ist aus der Elga GmbH eine eHealth Agentur Österreich zu machen, wo wir die gesamten Gesundheitsdaten, in weiterer Folge aus meiner Sicht auch die Sozialdaten, zusammenführen und allen Systemen, allerdings geordnet, vom Staat auch überwacht, jenen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um damit Gesundheits- und Sozialleistungen zu planen, zu steuern und zu organisieren. Und dann brauchen wir noch eine bessere Verknüpfung. Die digitale Welt, die überholt uns ja links und rechts. Also es hat ja, sehr viele von uns haben ja eigene Tracking-Uhren etc. und horten ihre eigenen Gesundheitsdaten. Da fragt dann niemand, wo liegen denn die? Weil die liegen sicher in den USA irgendwo. Aber diese Daten auch alle mitzunehmen in die eigene Gesundheitsplanung. Wenn ich eine Erkrankung habe, meinem Arzt, meine Ärztin zusammen, greife auf meine Gesundheitsdaten zu. Das verschneide das, dann siehst du mein Bewegungsverhalten im Alltag. Wie kann ich das verändern, verbessern? Wir müssen viel schneller werden in den digitalen Anwendungen. Und das ist immer eine Gratwanderung. Wir brauchen die Datensicherheit für den Patienten, für die Patientin. Gleichzeitig haben wir digitale Anwendungen, die uns alle in das Leben so erleichtern würden. Und wir müssen schaffen, dass wir die Struktur, die Datenhoheit auch aus meiner Sicht gut überwacht bei uns belassen, dass wir als Staat auch entscheiden, wer hat Zugriff auf diese Daten und das sehr restriktiv sind, aber die digitalen Anwendungen nicht selber machen, weil da haben wir so viel Innovationskraft am Markt, diese Innovationskraft auch zu nutzen und dann bei Bedarf mit guten Schnittstellen auszustatten, dass das auch in der Praxis funktioniert und zwar so, dass nicht jeder Arzt, jede Ärztin in 15 verschiedene Plattformen einsteigen muss, um jetzt ein eigenes oder ein einzelnes Krankheitsbild zu versorgen. Also auch da müssen wir die Dateninfrastruktur, die E-Health-Infrastruktur im Hintergrund bauen. Auch da sind wir gefordert als Länder, Bund und Zerversicherung.
Die Bundeszielsteuerungskommission hat im Jahr 2024 Gesundheitsreformen abgesegnet. In den Bundesländern sind Ende 2025 dann regionale Strukturpläne fixiert worden. Zum einen gibt es heftige Proteste von Beschäftigten und Patientinnen. In Vorarlberg laufen die Menschen gegen die Spitalspläne Sturm. Es hat 50.000 Unterschriften, also rund ein Viertel der wahlberechtigten Bevölkerung, haben eine Petition unterschrieben. Frau Landesrätin, Sie haben erklärt, dass Sie Ihre Pläne durchziehen wollen. Auch in der Steiermark, in Salzburg, in Oberösterreich und in Niederösterreich gibt es Kritik an Spitalsplänen. Wo ist eigentlich das Problem? Sind die Pläne falsch? Werden sie falsch kommuniziert? Oder warum will die Bevölkerung einfach nicht verstehen, was gut für sie ist?
Also ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich denke, die Planungen, wir wissen wahrscheinlich in 10, 20 Jahren, ob die heute richtig waren oder nicht. Was wir nur sicher wissen, nichts zu tun, ist auch nicht die Lösung. Also wir müssen etwas verändern. Wir können nur versuchen, die Planungen so gut wie möglich aufzugleisen und so viele Menschen wie möglich einzubinden. Wenn ich aber von Einbindung spreche, und ich komme aus der Bürgerbeteiligung, also ich habe das lange Jahre selber auch hauptberuflich gemacht, die Spitalsplanung ist keine Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger. Dafür brauchen wir Fachleute. Dafür brauchen wir die Mitarbeitenden. Erstens, also professionelle Spitalsplaner, die müssen auch den Blick über die Grenzen Österreichs oder eines Bundeslands hinauswerfen. Wir müssen von den internationalen Entwicklungen, die müssen wir kennen und wir müssen wissen, was kommt auf uns zu. Wir brauchen die Planungen der Verwaltungen in den unterschiedlichen Häusern, auch auf Landesebene, dass wir das gut begleiten können. Wir brauchen österreichweit Planungsgremien wie die Gesundheit Österreich GmbH, die uns mit wertvollen Daten ausstattet. Und dann brauchen wir die Mitarbeitenden unserer Häuser, weil die das ja umsetzen müssen und leben müssen. Und wir haben zum Beispiel unsere Spitalsplanung über die Laufzeit 2014, immer wieder in verschiedenen Phasen getestet und im letzten halben Jahr noch einmal unsere Thesen, die nach wirklich rund 10-jähriger Planung da aufgebaut wurden, wie soll sich die Gesundheitslandschaft in Vorarlberg, die Spitalslandschaft weiterentwickeln, so dass wir die Versorgung sicherstellen können in hoher Qualität, aber auch sehr gute Arbeitsplätze anbieten können, wo man gerne arbeiten will. Das haben wir noch einmal bei 300 Mitarbeitern in unseren Häusern aus dem Bereich der Ärzteschaft, der Pflege, der Verwaltung, der Personalvertretung, auch extramurale Systempartner wie Rettungsorganisationen, Fachgruppen, Obleute der Ärztekammern, abgetestet und haben sie hinterfragt, wie seht ihr das? Sind unsere Thesen aus eurer Sicht, wie bewertet ihr sie? Sind sie umsetzbar? Worauf müssen wir achten? Und wir haben aus diesem Prozess, der hat ein halbes Jahr gedauert, noch einmal Änderungen mitgenommen und dann haben die entschieden. Das heißt, wir haben eine sehr breite Planungsgrundlage. Die Kommunikation ist etwas, die wird nie ausreichend sein. Wir schaffen es einfach nicht, jeden Bürger, jede Bürgerin im Detail so zu informieren, wie er oder sie das bräuchte. Wir haben leider auch Systempartner, die oft von Ängsten leben und Ängste schüren. Aber wir haben ja parallel auch eine eigene Beteiligung, Online-Beteiligung gestartet und haben Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie bewertet ihr das? Was möchtet ihr wissen? Wie möchtet ihr informiert werden? Welche Kanäle nutzt ihr? Und haben dort auch, wir veröffentlichen in Kürze diese Ergebnisse, ganz spannende Rückmeldungen bekommen. Die Bevölkerung ist bereit dafür. Die sehen das, dass man mit unseren Steuermitteln, das ist ja unser gemeinsames System, dass wir Handlungsbedarf haben, dass nicht alles gut ist in der Gesundheitsversorgung, dass wir Maßnahmen setzen müssen und dass auch nicht mehr alles in jeder Region vorhanden sein kann. Andererseits, wenn man selber persönlich betroffen ist, ist das dann wieder ein bisschen anders. Man wünscht sich dann schon doch eine wohnortnahe Versorgung an, am besten von allem. Also bis hin zur Herzchirurgie sollte am besten alles in der eigenen Gemeinde sein. Wenn man aber dann den selber getroffen ist, dann sucht man österreichweit, wer ist denn der absolute Profi und zu dem will ich dann hin. Also wir haben sehr viel persönliche Einschätzungen in dem Bereich und es ist unsere Aufgabe als Politik zu erklären, zu vermitteln, zuzuhören und die Planungsprozesse aber dort zu belassen, sodass wir sehr gute Entscheidungsgrundlagen haben, dass wir Entscheidungen auch gut treffen können und dann auch vertreten können. Und in dem Prozess befinden wir uns. Wir hatten zu Beginn, also wir haben ja in über 20 Fächer eingegriffen. Wir haben jetzt 45 Projekte im letzten regionalen Strukturplan Gesundheit definiert, die jetzt alle in Umsetzung sind in den Häusern. Und wir diskutieren in diesen Bereichen nur über ein Fach, nämlich die Geburtshilfe. Man könnte also auch sagen, in 19 anderen Fächern ist das gelungen, weil keine Diskussion wird umgesetzt. Und die Geburtshilfe ist ein sehr emotionales Thema. Also ich habe großes Verständnis. Ja, es ist ein Thema der Kommunikation. Es ist aber nicht gleich die gesamte Kommunikation schlecht, nur weil wir nicht alle erreichen. Wir haben sehr viele persönliche Interessen. Aber was wir nicht machen können, wir können nicht die Spitalsplanung in die Hände der Bevölkerung legen, sondern wir müssen zuhören, Ängste hören, erklären, warum es notwendig ist. Wir haben eine sehr informierte Bevölkerung, die das auch sehr gut mittragen, wenn man diese Zugänge bietet. Aber wir müssen auch klar sagen, wo die Grenze ist der Beteiligung. Und aus meiner Sicht ist die Grenze dort erreicht. Ich vertrete das auch öffentlich und erkläre das auch. Und wenn ich Gelegenheit habe, mit jemandem eine Stunde zu sprechen, dann erlebe ich auch sehr viel Offenheit dafür. Also klar ist es nicht einfach. Die Politik tut sich da manchmal schwer, weil man immer wieder gewählt werden möchte. Darum scheut man unangenehme Entscheidungen. Das ist ein großer Kritikpunkt, warum überhaupt das oder in den Ländern sein soll. Das ist aber auf Bundesebene genau gleich. Also das macht es ja auch nicht besser, das nur zu zentralisieren. Das heißt, was wir brauchen, sind mutige Politikerinnen und Politiker, die gute Entscheidungsgrundlagen von ihren Fachleuten erarbeitet bekommen und dann auch entscheiden und dann auch Rückgrat zeigen und das umsetzen. Und in der Situation sind wir derzeit.
Weil Sie es gerade ansprechen, nehmen wir noch das Thema Fachleute auf. Es gibt in vielen Bundesländern, auch in Vorarlberg, Kritik am Einsatz von externen Beraterinnen. Warum braucht es die überhaupt? Wir haben die GÖK, wir haben ihre eigenen Leute in Spitalsgesellschaften. Ich nehme auch an Expertinnen innerhalb der Landesregierung. Warum greift man dann, wenn Mittel knapp sind, auch auf teure Berater und Beraterinnen zurück?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die kann ich sehr klar beantworten, weil wir die Expertise brauchen, weil wir es eben nicht haben. Also wir würden nicht darauf zugreifen, wenn wir das alles in-house hätten. Und aus meiner Sicht ist die GÖK auch ein wichtiger Partner für uns. Wir arbeiten sehr intensiv in sehr vielen Prozessen mit ihnen zusammen. Wir waren zum Beispiel das erste Bundesland, die eine Ärztebedarfsstudie gemeinsam mit der Ärztekammer, der Sozialversicherung und als Land erstellt haben. Wir haben die GÖK damit beauftragt nach einer Ausschreibung, um zu wissen, welche ärztlichen Ressourcen brauchen wir in Vorarlberg in allen Sektoren im Jahr 2035. Und wir arbeiten sehr gut damit. Aber wir brauchen internationale Erfahrung. Wir müssen wissen, wie bei uns ist. Wir haben ja in Vorarlberg, nur ein kleines Beispiel, eine viel größere Nähe zum Schweizer Raum. Unser Mitbewerb, der lebt 20 Kilometer von uns in der Schweiz oder in Deutschland oder in Liechtenstein. Da ist mit Verlaub Wien und Burgenland von uns richtig weit weg. Also was Burgenland macht, ist nett für Burgenland, aber berührt uns kaum. Wir müssen uns mit Bodenseeraum messen. Wir müssen auch gemeinsam, wenn ich an die letzte Periode denke, an eine Viruserkrankung gemeinsam bekämpfen, obwohl wir da hier Staatsgrenzen haben. Das heißt, wir denken sehr regional. Wir müssen wissen, wie sehen die Prozesse in den Nachbarstaaten aus. Das hat bei uns zum Beispiel direkte Auswirkungen. Wenn in Deutschland das Spitalsystem sehr stark krankt, und ich habe dort viele Sitzungen miterlebt mit meinen Schweizer Kolleginnen und Kollegen, die mit Berlin diskutieren, wenn dort Häuser geschlossen werden im Nahraum von uns, dann spüren wir das sofort in unseren Spitälern. Wir haben zum Beispiel kaum eine Pädiatrie mehr im deutschen Grenzraum. Das heißt, in der Nacht wird bei uns im Landeskrankenhaus Bregenz haben wir fast die Hälfte deutsche Familien, die bei uns sind. Also wir brauchen Expertise, die uns hilft, auch die Systeme der Nachbarstaaten zu verstehen. Wir brauchen Expertise, die uns helfen im E-Health-Bereich. Da sind wir in Österreich generell zu schwach aufgestellt. Wir müssen viel schneller entwickeln. Wir sind ein Land der Zauderer, wenn ich das so sage. Wir sind sehr umsetzungs-, wir haben tolle, innovative Motoren im Land, aber es auf den Boden zu bringen, ist fast ein Ding der Möglichkeit. Und dort helfen uns positive Beispiele. Was machen die nordischen Länder? Auch wir haben diese externe Beratung ausgeschrieben. Es gibt da einige und nicht viele Unternehmen in Österreich, die solche Expertise haben und sie dann den Ländern auch anbieten. Und ich finde, man darf doch aus heutiger Sicht nicht dagegen sein, Wissen von Fachleuten einzuholen, nachdem wir sind ja nicht hörig und tun, was die sagen, sondern es ist für uns eine weitere Entscheidungsgrundlage. Also ich würde sehr klar dafür plädieren, dass es sogar gewünscht ist und ein Muss ist aus heutiger Sicht, möglichst viel Expertise für solche Prozesse zu erhalten und dann auch natürlich die eigenen Strukturen danach auszurichten und das auch in Umsetzung zu bringen.
Derzeit wird viel über den Ausbau von Primärversorgungseinheiten diskutiert. Allerdings haben unterschiedliche Stakeholder sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein PVE ist und was es leisten soll. Was sind sie für Sie? Geht es da eher um die Entlastung von Spitalsambulanzen oder um den Ersatz von Lücken oder in Lücken in der niedergelassenen Versorgung?
Die Primärversorgungseinheiten sind für mich eine Antwort auf den Trend in der Medizin, weg von der Einzelordination zu kommen. Es ist aber nur eine Antwort. Wir haben ganz viele andere Antworten auch. Darum bin ich persönlich dafür, dass wir alle Vergemeinschaftungsformen stärker unterstützen. Also wenn Ärzte und Ärztinnen mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten und sagen, regional bin Ansprechpartner mit möglichst langen Öffnungszeiten, sollten wir das unterstützen. Nicht alle müssten dafür ein Primärversorgungszentrum werden oder ein Primärversorgungsnetzwerk. Sie sind eine mögliche Antwort. Sie dienen sicher auch zur Spitalsentlastung, weil sie einfach längere Öffnungszeiten haben, aber sie arbeiten nicht in der Nacht, sie arbeiten nicht am Wochenende. Das heißt, dort haben wir immer diese Funktion, die Versorgung zu übernehmen. Das heißt, eins, eine solitäre Lösung zu pushen und zu sagen, es ist der einzige Weg, der uns hilft, wäre aus meiner Sicht falsch. Wir müssen auch hier die Gesamtversorgung miteinander denken. Ich habe gerade vor kurzem zum Beispiel mit der Ärztekammer diskutiert, ob wir jetzt im niedergelassenen Bereich Ordinationen aufbauen sollen, die auch Nachtdienste anbieten, ob wir das telemedizinisch abwickeln, bestmöglich, oder ob wir die Ressourcen, die wir haben in den Spitalsambulanzen in der Nacht besser auslasten und dorthin lenken. Das sind grundlegende Überlegungen. Im Moment oft behindert dadurch, woher kommt das Geld dafür, oder? Und darum hätten wir es gern lieber im einen oder im anderen System. Und da müssen wir in die gemeinsame Planung, Finanzierung und Steuerung kommen. Und dann ist dieser Gedanke eher sekundär, welche Einheit ist es, sondern wie planen wir die gesamte Versorgung? Wo ruft der Patient an oder der Angehörige? Wie kommt er oder sie schnellstmöglich an den besten Ort, den er oder sie braucht? Vielleicht auch an gar keinen Ort, wenn es nämlich um Selbstversorgung geht, um Stärkung der Laienkompetenzen, wo man einmal sagt, schau, du hast ja jetzt so eine Finger geschnitten, kleber Pflaster drauf, wart 3 Tage, erst wenn es sich entzündet, dann geh in die Ordination und wir helfen dir mit entsprechenden Kompetenzen und befähigen dich dabei. Auch da könnte zum Beispiel die 1450 eine wichtige Rolle übernehmen. Wir lernen da auch ein bisschen von Wien derzeit. Wir haben das als Land wieder zurückgeholt, übernommen. Mit 1.7. startet es bei uns. Wir werden dann sehr rasch einen telemedizinischen Dienst in der Nacht dazu mit anbieten. Ja, also wir brauchen alle Vergemeinschaftungsformen, innovative gemeinsame Ansätze, wo diese Modelle, die Wünsche der Gesundheitsbediensteten, ob es Ärztinnen, Ärzte sind oder auch weitere Gesundheitsberufe, wo wir die erfüllen können, nach Teilzeitarbeit, nach Anstellungsverhältnissen, nach weniger Verantwortung rund um die Uhr für alle Patientinnen und Patienten da zu sein. Und da braucht man innovative gemeinsame Lösungen. Aber die Primärversorgungseinheiten sind ein guter Weg, könnten noch viel stärker ausgebaut werden, als sie jetzt sind, aber sie sind nicht der einzige.
Wir sehen jede Menge Baustellen, jede Menge Ideen, wie man da entsprechend weiter tun kann. Schauen wir, welche davon auch aufgegriffen werden. Wir hören, dass in jedem Fall Vorarlberg bereit wäre, da auch durchaus über die Grenzen zu gehen. Werden wir sehen, wie das bundesweit sich dann auch entwickelt. Frau Landeshauptin, einen herzlichen Dank für die Einblicke und dass wir da jetzt auch einen großen Bogen spannen konnten durch das System. Danke sehr.
Sehr gerne, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank für das schöne Gespräch mit einem Wiener.
Freut uns ja auch immer. Wir sind ja auch gerne in Wien.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus-Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-pharm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.